Herzlich willkommen heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Ich mache weiter heute, wo Marius aufgehört hat, letzten Sonntag, unser Zehnte und Gaben als Dankeschön für Gott, zweiter Teil. Er hat vom Alten Testament her gezeigt, wie Gott schon vor der Zeit des Gesetzes, wie seine Diener ihm den Zehnten gaben. Und auch während dem Gesetz, wie es war, er hat die Malachi-Stelle sehr ausführlich betrachtet. Und er hat auch gesagt, dass wir auf keinen Fall die Absicht haben, jemanden unter Druck zu setzen. Wir predigen nicht über Geld, weil wir Probleme haben mit Geld oder wenig Geld haben, sondern die Wahrheit ist, wir haben die letzten mindestens 15 Jahre nicht mehr über dieses Thema, über Zehnten und Geben gepredigt. Und auch da haben mich Leute schon gefragt, ihr redet ja nie über Geld. Es ist nicht Sünde, über Geld zu reden. Und deshalb haben wir in der Vorbereitung schon vor ein paar Monaten gesagt, dass wir ein paar Einzelthemen durchnehmen werden. Und eins davon war Zehnte und Geben. Und deshalb möchte ich hier noch einmal dazu vom Neuen Testament Stellung nehmen. Beginnen möchte ich mit einem jungen Mann aus dem Alten Testament, der war auch vor dem Gesetz noch. Sein Name war Jakob, ihr kennt ihn alle. Er flieht vor seinem Bruder Esau und er ist nicht irgendjemand, er ist sogar der Enkel von Abraham. Und er übernachtete nach einer langen Wanderung oder Tag der Wanderung, übernachtete er zwischen Beersheba und Haran in Bethel. Und dort als Kopfkissen hat er so einen Stein genommen, der da rumlag, und hat ihn unter seinen Kopf gesetzt und ist eingeschlafen, war sehr müde. Und die Bibel sagt, dass Gott ihm einen Traum gegeben hat. Es war kein gewöhnlicher Traum, sondern weil Gott eine Berufung auf diesem Leben hatte, auf diesem jungen Mann, hat Gott ihm einen Traum gegeben. Und ich möchte sagen, es ist ganz gut, junge Leute, wenn ihr betet, Gott soll zu euch reden, selbst durch Träume. Für uns sind Träume nicht Schäume. Das ist ein ungläubiges, ein säkuläres Sprichwort. Träume können sehr viel helfen und sehr viel, ja, dir sagen. Hier ist der junge Mann, der hat einen Traum. Und zwar, er träumte, dass ein Leiter von der Erde bis zum Himmel ging und oben auf der Spitze, ganz oben, sah er Gott. Und in diesem Traum bestätigt ihm Gott, Gott spricht direkt von oben zu ihm im Traum. Er sieht, wie die Engel hoch und runter gehen, also eine Verbindung zum Himmel ist da. Und das ist ein schönes Bild für jeden, der wiedergeboren ist. Zwischen uns und dem Himmel ist eine Verbindung durch den Heiligen Geist. Und es ist ganz wichtig, dass diese Verbindung funktioniert. Und Gott spricht zu diesem jungen Mann, der noch keine Gotteserfahrungen hatte. Bisher hatte er vielleicht von seinem Vater Isaac und von Abraham gehört, was er so mit Gott erlebt hat. Aber er hatte keine persönliche Erfahrung so richtig mit Gott. Und Gott bestätigt in diesem Traum den Bund mit ihm, welcher er mit Abraham schon gemacht hat, dass er es mit ihm weiterführen wird. Und am nächsten Morgen, als er aufwachte, hat er diesen Stein genommen, hat ihn aufgerichtet und sagt, das soll ein Zeichen sein, ein Gedenkstein. Und da will er ein Altar bauen, ein Haus für den Herrn und so weiter. Aber was ich sagen will, er hat dann ein Gelübde gemacht. Es steht in 1. Mose 28, ab Vers 20. Und das möchte ich lesen. Wenn Gott mit mir ist, hat er gesagt, nach diesem, als er aufgewacht ist, mich behütet auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleider zum Anziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll Jahwe mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, also er spricht direkt mit Gott, alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Also mich hat diese Stelle angesprochen in der Vorbereitung, weil es geht zwar, ich bin im Neuen Testament, aber das war vor dem Gesetz. Niemand hat ihn gezwungen. Es war ein ganz freiwilliges Versprechen, nicht von einem reichen Mann. Er ist ein armer junger Mann, er hat nur einen Stab und was er anhat. Er musste fliehen. Er hat keine großen Rucksäcke und 5 Koffer mit sich, nein. Er verspricht Gott als ein armer junger Mann, wenn du mit mir sein wirst und mich segnen wirst, werde ich von allem, was du mir gibst, ich werde alles verzehnten. Und im ersten Augenblick, manche, ich habe einmal so jemand gehört, der hat gesagt, ach, der Jakob versucht hier mit Gott zu handeln. Das stimmt nicht. Dieser erste Eindruck kann dich sehr täuschen. Wenn man genau nachliest, dieses Erlebnis mit Gott hat Jakobs Leben verändert. Es war ein Einschnitt in sein Leben für den Rest seines Lebens. Und die Bibelausleger zeigen auch, es war kein Fälschen oder Feilschen mit Gott oder Gott gegenüber, sondern es war ein Ausdruck des Glaubens, dass dieser junge Mann hier ausspricht, wenn du mich segnest, werde ich von allem dir den Zehnten geben. Obwohl Jakob sein Versprechen davon abhängig macht, dass Gott ihn segnet, ist das noch nicht ein Verhandeln mit Gott, sondern ein Ausdruck seines Vertrauens. Aber das Problem ist für viele dann, warum steht dann in Malachi, so spricht der Herr, bring den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus, damit Nahrung in mein Haus ist. Das sind doch zwei Paar Stiefel. Bei dem einen macht es jemand ganz freiwillig und beim anderen wird es befohlen. Genauso ist es. Im Gesetz ist es befohlen und Gott sagt, eure Tasche ist löchrig, zum Beispiel Haggai. Sie sammeln, ganze Tag arbeiten, sie haben nichts davon. Und so sind viele Menschen heute. Ich habe oft Leute, die von mir was wollen oder Geld verlangen oder denen ich helfe. Wirklich. Auch diese Woche hatte ich nicht einen, mehrere Fälle, Nöte, die mir präsentiert wurden. Natürlich muss ich auch lernen, mich leiten zu lassen und muss manchmal auch die Brüder fragen, was wir machen oder nicht machen. Aber ich sage euch, bei vielen Gläubigen stimmt das, was im Alten Testament steht, auch wenn es unter dem Gesetz gesagt wurde. Denn viele Aussprüche Gottes haben nichts mit Gesetz zu tun, sind ewige Wahrheiten, die gelten in alle Ewigkeit, weil Gott sie ausspricht. Gott hat sich ja nicht geändert. Wer denkt, er war im Alten Testament so, im Neuen ist er so, der hat keine Ahnung von Gott. Ich möchte das Ganze zusammen oder zu meinem Abschluss bringen, das ist nur eine Einleitung. Ich möchte damit zeigen, dieses freiwillige Geben und im Gesetz dieses Muss, dass jeder Israelit muss ein Zehnte geben und die Israeliten haben mehr als wir Zehnten gegeben. Wir geben für unsere Einkommen Zehnten, sie mussten mehr. Es gab 3 verschiedene Zehnten. Es ist nicht die Zeit, jetzt das aufzulösen, aber es ist viel mehr, als von uns verlangt wird. Und sie waren nicht wiedergeboren und mussten es trotzdem geben. Unser Thema heute ist von der Perspektive des Neuen Testaments. Unser Zehnte und Gaben als Dankeschön für Gott, Teil 2. 2 Bibelstellen möchten wir lesen. Und lasst uns aufstehen dazu und betet, dass Gott uns hilft, dass wir verstehen, was Gott zu diesem Thema uns sagt. Weil wer weiß, wann wir nochmals darüber reden. Heute ist, finde ich, sehr wichtig. Es kann dir so viel helfen, dass du ein ganz glücklich gesegneter Mensch wirst, wenn du gut aufpasst und auf Gott hörst. Es kann aber auch sein, du bleibst unglücklich, wenn du die Prinzipien des Neuen Testaments nicht beherzigst. 2 Stellen. Die erste ist in 2. Korinther 9, Vers 7. Und die zweite kommt von Jesus aus Lukas 6, 38. Paulus schreibt an die Korinther, jeder aber gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Ohne Bedauern und ohne Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und Jesus sagt in Lukas 6, 38, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in eurem Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Amen. Herr Jesus, ich bitte dich um deine Gnade. Hilf mir, dein Wort so weiterzugeben, wie du es machen würdest heute Morgen. Ich bitte dich, Herr, dass ich dein Wort hervorheben kann, das, was wichtig ist zu diesem Thema. Möge dein Wille geschehen, dass wir alle in deinem Segen leben können und dass du uns diesen vollen Maß geben kannst, auch finanziell. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Ich möchte so mein Predigt in drei Gedanken, das ist alles, was ich habe als PowerPoint, aufteilen. Zuerst mal Vorwände gegen den Zehnten im Neuen Testament. Manche sagen, das ist Altes Testament, hat mit mir nichts zu tun, ich bin im Neuen. Dann neutestamentliche Prinzipien zum Geben anschauen aus 1. Korinther 8 und 9. Und dann, wie wir im Neuen Bund geben sollten. Einfach ein paar Gedanken dazu. Und dann zum Abschluss möchte ich appellieren an alle, werde ein Geber, der Gott gefällt. Zuerst mal Einwände oder Vorwände gegen den Zehnten im Neuen Testament. Manche Gläubige sagen, gilt denn der Zehnte überhaupt im Neuen Testament? Wenn der Zehnte auch im Neuen Testament gilt, warum hat Jesus nicht klar darüber geredet? Warum hat er es nicht klar ausgesprochen, dass wir treu den Zehnten geben? Dann wüssten wir es. Andere sagen, der Zehnte ist etwas aus dem Gesetz, hat also auf keinen Fall mit mir im Neuen Bund zu tun. Dann wieder kommen andere und sagen, wie kannst du heute als Pastor oder als der predigt, wie kannst du als Lehrer sagen, dass im Neuen Bund, dass Familien oder Gemeinschaften oder auch Einzelpersonen, die vielleicht arm sind und vielleicht in einer Not sind finanziell, wie kannst du sagen, jemand, der vielleicht Hartz IV oder der gibt es ja nicht mehr, der sozial abhängig ist, dass man solchen Leuten sagt, es ist eigentlich Gottes Wille, dass du den Zehnten gibst. Welche Antworten gibt uns das Neue Testament, wenn es darum geht, ist der Zehnte überhaupt noch neutestamentlich gegen diese Vorwände? Ich möchte zuerst sagen, Christus hat den Zehnten nie abgeschafft, sondern ihn gebilligt oder auch bestätigt. Wenn Jesus sagt in Matthäus 22, 21, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist, dann kann es unmöglich sein, dass er etwas anderes gemeint hat mit Gottes Teil als den Zehnten. Wenn ihr auch den Zusammenhang liest, dann müsste man sagen, diese Stelle bestätigt den Zehnten. Dann gibt es noch eine zweite Stelle in Matthäus 23, wo Jesus die Pharisäer angreift und diese sieben Wehe über die Pharisäer ausspricht. Er sagt unter anderem im Vers 23, denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes weggelassen. Dieses solltet ihr tun und jenes nicht lassen. Und das eine war ja der Zehnte, das andere war die Barmherzigkeit, Gutes zu tun. Und man kann sagen, auch hier, Jesus hat es, auch hier hat er den Zehnten bestätigt eigentlich. Dann gibt es, wenn wir weiter in den Briefen gehen, in Hebräer 7, da gibt es wieder die Erwähnung von dem, was Marius gepredigt hat letzten Sonntag über Melchisedek und Abraham. Dort wird Abraham als sehr positiv dargestellt, dass er dem Melchisedek den Zehnten gegeben hat. Es wird nicht als etwas, was im alten Gesetz war, nur, sondern es wird als etwas sehr Positives dargestellt. Also ihr könnt nachlesen, Hebräer 7. Dann in 1. Korinther 9, Vers 12 bis 14 leitet Paulus aus der Versorgung der Priester und Leviten im Alten Testament das Recht ab, dass auch die Versorgung der Verkündiger im Neuen Bund genauso dem Willen Gottes entspricht. Und er sagt in 1. Korinther 9, 14, so hat der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, ebenfalls verordnet, am Evangelium zu leben. Leute, ich weiß nicht, wo das Jesus gesagt hat. Dieser Vers wurde meiner Meinung nach nicht aufgeschrieben oder ist vielleicht versteckt, wo ich es noch nicht gelesen habe. Aber der Herr hat es gesagt. Paulus zitiert nicht irgendwas, sondern er sagt, der Herr hat es gesagt. Er hat auch eine andere Stelle, wo er sagt, der Herr hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Wisst ihr, wo Jesus das gesagt hat? Wenn ihr es findet, sagt es mir. Ich möchte gerne wissen, wo es steht. Okay, wenn der Zehnte für die Menschen im Alten Testament keine Last war, sondern sie wussten, das ist unsere Pflicht, obwohl sie mehr geben mussten, warum sollte es für uns im Neuen Bund so eine Last sein? Warum denn? Dann können wir doch unser Teil oder der erste Zehnte von unserem Einkommen dem Herrn geben, ohne Probleme, ohne Murren, ohne überhaupt groß darüber zu reden. Und dann kommt noch dazu, für uns als Freikirchen war es wichtig, schon die Väter der Freikirchen haben großen Wert darauf gelegt, und viele junge Leute wissen das nicht, bitte schreibt es hinter die Ohren, dass wir als Gemeinde Jesu unabhängig vom Staat sein wollen. Dass Gemeinde und Staat getrennt bleiben muss. Wir nehmen keinen Cent vom Staat und wir wollen unabhängig sein, wir wollen frei sein. Und deshalb ist ja die Freikirche, hat keine Kirchensteuer. Das haben die Väter abgelehnt, weil dort sind andere Möglichkeiten nachher. Und deshalb ist wichtig, dass wir auch diese Wahrheit sehen aus der Kirchengeschichte. Ein sehr wichtiger Aspekt, dass wir oft gar nicht bedenken. Und daher ist es ja wichtig, die Freikirchen haben Wert gelegt, dass man das Reich Gottes ausbreitet. Und am meisten missionierten die letzten 300 Jahre ja die Freikirchen. Und auch heute noch missionieren die Freikirchen. Und es ist ganz wichtig, dass auch das betrachtet wird, dass das gar nicht möglich ist ohne den Zehnten, ohne dass Menschen großzügig geben. Es gibt Menschen, die geben 20-30% ihrer Einnahmen. Zehnte ist ja nicht Begrenzung, sondern es ist das Minimum. Auch Geben für die Arme ist ja zusätzlich zu Zehnten in der Bibel überall. Aber das sind jetzt, ist nicht ganz unser Thema, deshalb lasse ich es. Also die Freiwilligkeit ist in den Freikirchen wichtig. Wir können niemanden zwingen zu geben. Wer gesegnet ist, sagen wir, der gibt gerne. Wer verstanden hat, das ist ein geistliches Prinzip, der wird auch gerne freiwillig geben. Aber es gibt ein Problem und ich möchte kurz, dass wir nachdenken. Warum sind die Finanzen so umstritten? Auch bei Gläubigen, man redet nicht über Geld, man möchte nicht, man wird gleich kritisiert, wenn man eine Predigt hält. Da werden einige sein, die uns kritisieren jetzt. Ich habe schon letzten Sonntag Kritik gehört, obwohl ich die Predigt sehr gut fand, sehr biblisch fand. Und ich wurde trotzdem schon kritisiert. Und jetzt spricht ihr auch schon über Geld. Ja, seid ihr wie die anderen, die nur Geld wollen? Nein, diese falsche Scham, über Geld nicht zu sprechen, hat nichts mit einer Freiheit des Geistes zu tun. Gar nichts. Es ist eine falsche, fromme, vielleicht auch pharisäische Sicht. Wer über Geld nicht sprechen kann, hat ein Problem. Entweder hängt er am Geld oder hat irgendein anderes Problem. Das umkämpfte Gebiet der Finanzen möchte ich, bevor ich den Punkt verlasse, noch ansprechen. Über Geld sollte man sogar sprechen, weil die Bibel so oft spricht. Marius hat es gesagt, tausende Mal kommt es vor. Und kein anderes Feld in unser christliches Leben wird so umkämpft, als wie das der Finanzen und der Versorgung Gottes oder des Reiches Gottes, des Hauses Gottes. Warum haben wir Angst, dass Gott uns versorgen kann? Gott hat zu mir geredet letzte Woche. Noch nie habe ich Psalm 23 auswendig gelernt irgendwann. Und ich habe immer so gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich war irgendwo, jemand hat eine Andacht gemacht. Da hat gesagt, ich lese aus dem Hebräischen, da steht, Jahwe ist mein Hirte. Ich bin richtig erschrocken, weil in meiner Bibel steht immer Herr. Wo er gelesen hat, Jahwe ist mein Hirte, ich hatte gerade ein Problem in mein Herz, das so wie eine Scheibe vor mir herlief. Und als er nur das gelesen hat, Jahwe ist mein Hirte, da ist mir ein Licht aufgegangen. Innerlich fing ich an zu weinen. Und ich habe verstanden, wenn Jahwe dort steht, dann ist es noch viel besser für mich. Weil für mich ist Jahwe der Unendliche, der Unbegrenzte, der über alles ist, der von niemand abhängig ist, aber alle sind von ihm abhängig. Der ewig Seiende, sollte er nicht imstande sein, mich zu versorgen in größter Not? Natürlich ist er nicht nur imstande, er ist auch willig, denn er liebt uns. Halleluja. Also es ist einfach wunderbar. Aber das Geld ist so umkämpft. Ich habe mit Gläubigen geredet, die eine ganz komische Ansicht haben über Geld. Ich freue mich oder ich hoffe, dass niemand da sitzt, der so hat. Also das ist echt traurig. Aber wir können da auch lernen. Nichts ärgert die dämonischen Mächte des Mammons mehr als eine Herzenshaltung, wo wir sagen, Herr, alles, was ich habe, ist dein. Ich bin nur Verwalter. Es ist gar nicht mein. 100% meines Lohnes ist dein. Und wenn der Herr sagt, hilf dem, dann sollten wir helfen. Ich komme noch dazu, inspiratives Geben. Aber diese schlechte finanzielle Situation vieler Gemeinden zeigt mir, wer eine Sünde es ist, wenn Gläubige geizig sind und nicht geben. Denn Paulus in seiner Stelle, was Sie gelesen haben, dazu komme ich auch gleich, ermahnt uns oder ermutigt uns genau zum Gegenteil. Und wisst ihr was, umsonst habe ich versucht, mit ein paar Leuten schon zu reden, die sehr geizig waren und sagen, nee, für mich ist der Zehnte alttestamentlich. Es hat nichts gebracht. Und ich habe eines Tages bei Professor Klaus Bockmüller in sein Ethikbuch gelesen. Und da steht drin, eine Leidenschaft wird nur durch eine größere Leidenschaft überwunden. Halleluja, ich habe gedacht, das ist wie eine Bombe für mich in dieser Situation. Es löst den Knoten. Um frei zu sein, großzügig zu sein, von Gott etwas zu lernen, muss ich erstmal eine größere Leidenschaft haben fürs Reich Gottes, als ich für mein Eigentum habe. Mein Haus ist zweitrangig, das Reich Gottes ist wichtiger. Das sage ich jetzt, das kann ich für euch nicht sagen. Aber für mich ist es so. Wenn es um Reich Gottes geht, dann muss ich nicht meine Schulden erst abzahlen, um im Reich Gottes zu helfen. Weil es kann sein, wenn ich es abbezahlt habe, kann ich nicht mehr helfen. Dann ist wichtig, wenn der Herr sagt, hier, ich brauche 1.000 Euro für diese arme Situation, dass ich dann auch gehorche. Und ich habe jemanden kennengelernt, der zu dem Gott geredet hat, der war noch gar nicht lange gläubig. Er ist Arzt und ihr könnt sein Zeugnis im Internet hören. Der hat gesagt, ich ging zu einer Konferenz und habe verstanden, da ist eine Not. Und ich habe gesagt, Herr, so 3.000 habe ich, ich gebe das. Ich gebe das, ist eine gute Sache, ich gebe es. Er hat es gegeben und Gott hat ihn reichlich gesegnet. Seine alte Firma hat ihn angerufen, wo er schon jahrelang nicht war. Wir haben festgestellt in der Buchhaltung, dass wir ihnen für 20 Jahre, fast so 17 Jahre, haben wir ihnen die Überstunden nicht bezahlt. Sie hatten hunderte Überstunden und wir müssen ihnen 16.000 oder 17.000 überweisen. Es kam nicht zwei Wochen vor seiner Spende, sondern drei Wochen oder eine Woche nach seiner Spende. Und er hat dann gesagt, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, Herr, wenn noch Arme irgendwo sind oder du Geld brauchst, frag bitte mich. Das fand ich ein bisschen humorvoll, aber Gott braucht mein Geld nicht, deins auch nicht. Egal, wenn jemand Millionär wäre hier, braucht er dein Geld auch nicht. Gott hat genug Quellen. Er hat gesagt, Silber und Gold ist mein, spricht der Herr. Sagt Haggai. Und wenn ich kann, von Zeit her komme ich auch dazu noch. In 2. Korinther 8 und 9 nennt der Apostel Paulus mehrere neutestamentliche Prinzipien. Und da kommen wir zum zweiten Hauptgedanken. In eine zarte, sehr ermunternde Weise schreibt er den Korinthern, um für die Bedürftigen der Heiligen in Jerusalem zu werben. Wir wissen nicht genau, was diese Not, wahrscheinlich die Verfolgung hat die Not ausgelöst. Die viele tausend Gläubige in Jerusalem, Die mussten fliehen in andere Richtungen. Und sie hatten große Not. Sie sind in finanzielle Not geraten. Und Paulus weiß es. Und er geht von Gemeinde zu Gemeinde und sammelt für diese Notbedürftige. Und so in diesem Zusammenhang hat er zwei Kapitel geschrieben. Kapitel 8 und 9 im 2. Korintherbrief behandeln dieses Problem des Geldes, Umgang mit Geld. Und da habe ich mehrere Prinzipien, möchte ich euch nur einfach, wie in einen Spiegel könnt ihr reinschauen. Also neutestamentliche Prinzipien, nehmen wir einige durch. Er sagt im Kapitel 8, Vers 1, Geben wird durch Gottes Gnade motiviert. Und nun, liebe Brüder, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden in Mazedonien bewirkt haben. Er sagt, diese Großzügigkeit, die die Mazedonier hatten, war die Gnade Gottes hat es bewirkt. Die Gnade wirkte im Leben der Gläubigen, haben großherzig gegeben. Wie schön, wie wunderbar. Es gab im Alten Testament auch so eine Stelle, wo sie gesammelt haben fürs Heiligtum, also für die Stiftshütte. Und die Leute haben viel zu viel gegeben. Die haben gesagt, stopp, behaltet eure Gabe. Es ist zu viel. Wir wissen nicht mehr, wohin damit. Davon träumen manche Missionen und manche Werke. Geben, ein zweites Prinzip, erhebt sich über die schwierigen Umstände. Man kann nicht nur dann geben, wenn mein Konto gut gedeckt ist. Im Vers 2 sagt er, sie haben trotz ihrer Armut voll Freude viel gegeben. Drei Stufen sind drin. Trotz ihrer Armut voll Freude gegeben und viel gegeben. Sie gaben also freigebig, großmutig und aufrichtig. Ein drittes Prinzip. Sie haben nicht nur gegeben, sondern weit über das hinaus, was Paulus erwartet. Er sagt, er war ganz überrascht, dass sie so viel gaben. Also geben geschieht mit Freuden und Großzügigkeit, denn Gott ist auch großzügig. Er war großzügig, als er Jesus gab. Er war großzügig, als uns so oft geholfen hat in allerlei Not. Und Großzügigkeit entspringt aus einem freudigen Herzen. Wenn ich fröhlich bin, kann ich leichter was geben. Großzügigkeit überwindet Geiz und Angst. Da sorgst du dich nicht um die Zukunft. Gott wird schon sorgen. Gott wird sorgen. Abraham konnte sagen, als er Isaak opfern soll, Vater, wo ist das Lamm, das wir schlachten? Gott wird sorgen. Er sieht noch kein Lamm, er sieht noch kein Schaf. Sein Herz zittert. Er als Vater tut etwas, was er gar nicht versteht. Wie, so lange habe ich auf ihn gewartet, jetzt soll ich ihn dir opfern. Und er geht einer Katastrophe entgegen, menschlich gesprochen. Aber er spricht aus, was jeder Christ aussprechen sollte, von Herzen. Gott wird sorgen. Jahwe wird sorgen. Jahwe ist mein Hirte, Halleluja. Viertes Prinzip, geben hängt von der Möglichkeit des Einzelnen ab. Ich kann nicht 100.000 geben, wenn ich nur 1.000 auf mein Konto habe, ist doch klar. Wenn jemand, unterstützen wir in einer Mission oder irgendein Projekt, kann ich nicht, es hängt von der Möglichkeit ab. Aber lass mich hier ein Beispiel erzählen. Als wir noch in der Bismarckstraße waren, wir sind jetzt hier 12, 13 Jahre etwa, als wir in der Bismarckstraße noch in der Gemeinde waren, war doch ein Gast, der gesprochen hat über die Gabe des Gebens. Ich kann mich so jetzt schnell erinnern. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Der hat gesagt, ich bin jetzt schon lange im Dienst, ich glaube 40 Jahre, hat er gesagt, aber ich habe noch nie jemand gehört, der gebetet hat, Herr, gib mir die Gabe des Gebens. Wieso wird für diese Gabe nicht gebetet? Obwohl es steht zwischen den Gaben des Geistes. Niemand habe ich gehört, dass er je gebetet hat. Wisst ihr was? Ich habe gesagt, Herr, ich möchte diese Gabe haben. Niemand weiß es, ich habe es nicht mal meiner Frau gesagt. Jetzt verrate es. Weil ich habe überlegt, wenn ich die Gabe des Gebens habe, dann muss ich ja erst was haben. Ich kann ja nichts geben, wenn ich nicht habe. Also wenn ich die Gabe des Gebens habe und glaubt mir, ich glaube, dass wenigstens teilweise hat mich Gott erhört, denn seit dann kann ich viel mehr Arme unterstützen und ich sage kein Wort mehr dazu, weil ich will den Lohn vom Himmel. Gott hat mir Wege geöffnet, Mittel geöffnet, Möglichkeiten gezeigt, die ich vorher nicht hatte und nicht gesehen habe. Und ich sage euch, wir ahnen gar nicht, zu was uns Gott noch gebrauchen will. Aber es wäre sehr klug, wenn manche von euch für diese Gabe beten, lieber als für eine andere Gabe. Privileg, sagt er in Vers 4, immer wieder baten sie uns umständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Die Mazedonier waren so gebefreudig, sie haben gesagt, Paulus, sag's, wenn noch Not ist, wir wollen uns unbedingt beteiligen. Wir machen noch eine Sammlung, wir machen eine dritte Sammlung, wir wollen unbedingt unseren Geschwistern in Not helfen. Ist das nicht toll? Wunderschön. Geben ist ein Privileg. Hallo. Ein großes Vorrecht, die wir gar nicht ahnen. Denn wer gibt, wer den Armen gibt, leiht Gott. Steht in der Sprüche. Ich lese es nachher noch. Du leihst Gott. Denkst du, dass Gott dir schuldig bleibt? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Gott ist niemand etwas schuldig. Er wird es vergelten. Dann ein weiteres Prinzip, geben ist ein Akt der Anbetung. Stimmt das? Hier steht im Vers 5a, und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofft haben, sondern sie gaben sich selbst dem Herrn hin zuerst. Das heißt, sie weihten sich Gott, bevor sie großes Opfer gegeben haben, haben sie sich selbst Gott geweiht. Im Zusammenhang mit Geben steht hier diese Weihe an Gott. Ich verstehe darunter, wer richtig gibt, das ist ein Teil der Anbetung. Geben ist also ein Akt der Anbetung. Nicht jedes Geben. Wer so einfach zeigt, hier, ich gebe auch eine große Summe und macht es noch publik, dass es jeder weiß, hat seinen Lohn dahin. Der hat auch gegeben, hat auch geholfen in einer Not. Das darf man nicht absperren. Aber Jesus sagt, unser Linke soll nicht wissen, was der Rechte tut. Deshalb kann ja auch über manches nicht offen reden. Aber Gott ist so großzügig. Das müssen wir erst mal kapieren, wie großzügig Gott ist. Und Geben ist ein Akt der Anbetung, wenn es so von Herzen kommt, wenn wir Gott geweiht sind. Und Geben steht im Einklang mit allen anderen Tugenden des Glaubens, wenn ich so sagen darf. Vers 7, da ihr so reich beschenkt seid, ihr habt so viel, ich möchte, dass ihr euch nun auch bei der Sammlung durch Großzügigkeit auszeichnet, schreibt er jetzt an die Korinther. Waren die so geizig oder warum schreibt er ihnen sowas? Also unser Geben, würde ich sagen, aus Vers 7 ziehe ich jetzt den Schluss, so verstehe ich es. Unser Geben, unser Mut zu geben, hängt von mehreren Dingen ab. Von unserem Glauben, von der Erkenntnis, von unserem Eifer für den Herrn und von der Liebe zum Herrn. Geben, auch das ist ein Prinzip, ist ein Beweis unserer Liebe zu Gott. Denn im Vers 8 schreibt er, ich sage es euch nicht als Gebot. Ihr müsst nichts geben, es ist freiwillig. Ich lese mal zwischen die Zeilen. Ich sage nicht, ihr müsst es tun. Es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis zu stellen. Wie schön. Paulus befiehlt nicht, eine Geldsammlung für Jerusalem zu machen, aber er gibt ihnen die Möglichkeit und sagt, das ist eine gute Möglichkeit. Wie gut zu wissen, als Bibelleser, zum Beispiel, dass im Psalm 24 steht, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, gehört ihm. Halleluja. Oder ich freue mich, wenn ich so Stellen lese. Alle gute Gaben, sagt Jakobus 1, Vers 17, kommen von oben herab, vom Vater des Lichts. Wenn wir Gläubige Gott etwas geben, geben wir ihm eigentlich aus dem, was er uns gegeben hat. Sonst könnten wir ja gar nicht geben. Gott lässt sich nicht etwas schenken, sondern er gibt ein Vielfaches zurück. Unser Herr sagt, geben ist seliger als nehmen. Das wäre schon allein für die Predigt genug, dieser eine Satz. Denn ich habe oft nachgedacht, Das ist so wahr. Wenn Gott uns segnet, dann können wir geben. Dann brauchen wir nicht irgendwo anstehen und erwarten, dass uns jemand gibt. Geben hilft, Gottes Reich zu bauen, Gottes Reich zu erweitern, die Mission zu unterstützen. Auch das ist ein neutestamentliches Prinzip. Aber ich gehe darauf nicht ein. Das Letzte, was ich sagen will, als Neutestamentprinzip, geben macht reich. Stimmt das überhaupt? Ja. In 2. Korinther 9 schreibt Paulus, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer das sät im Segen, der wird auch im Segen ernten. Also wäre ich eine Mahnung in diesem Vers an die Korinther, auch an uns. Denn spärlich säen, was bedeutet spärlich säen? Ein bisschen säen, nur ein paar Körner säen. Aber junge Leute, ich werde euch jetzt ärgern. Ich erinnere mich, ich bin schon fast ein alter Mann. Ich bin schon lange im Dienst. Eines Tages kam ein junger Lehrling und hat gesagt, ich habe gedacht, mein erster Lohn, was ich bekommen habe, möchte ich dem Herrn geben. Bitte bete für mich. Ich möchte für Gott leben. Das ist mein erster Lohn. Ich gebe nicht nur den 10, ich möchte alles Gott geben. Und Gott hat es angenommen, glaubt mir. Gott hat das Herz dieses jungen Mannes gesehen. Als er ausgelernt hat, sein erster Lohn hat er wiedergebracht. Hat er gesagt, hier mein erster Lohn, ich freue mich, dass ich fertig bin, jetzt ist mein erster Lohn. Ich möchte alles dem Herrn geben. Kannst du für mich beten? Ich möchte seinen Willen tun. Ich möchte, dass sein Wille in mein Leben geschieht. Ich verachte das nicht. Er kam nicht, um das zu zeigen, was er gibt, sondern er wollte unbedingt Gottes Willen tun. Ihr könnt denken, wie ihr wollt. Ich kann auch denken, wie ich will. Über diese Sache. Ich fand es ein sehr schönes Beispiel. Ich sage euch nicht, was der heute macht. Aber Gott hat ihn gesegnet. Eines Tages musste ich in eine Gemeinde gehen. Da war ich noch jung als Pastor. Da war ein großes Problem. Die Gemeinde konnte keine Rechnungen bezahlen. Sie waren praktisch schachmatt finanziell. Und ich habe da eine Mitgliederversammlung leiten sollen. Und ich habe vorher gebetet, Herr, was soll ich sagen? Gib mir irgendwas, gib mir bitte. Ich kam hier hin, er hat mich gekniet. Und ich hatte Angst vor dieser Versammlung. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und ich habe so einen Satz von Gott bekommen, das kann ich sagen, das hat mir Gott gegeben. Der Satz hieß, und das werde ich auch nie vergessen, weil ich mir nicht aufschreiben, der Satz hieß, sagt der Gemeinde, wenn sie ihr Bestes tun, werde ich den Rest tun. Und dann stehe ich vor der Gemeinde und habe gesagt, Geschwister, die Not ist da, wir sind da, weil ihr dieses Problem habt. Und ich möchte euch sagen, ich habe gebetet und der Herr hat gesagt, wenn jeder von euch euer Bestes tut, ich habe nicht über Zehnte geredet, dann wird Gott alles andere tun. Und ein Mann fing an zu weinen. Es war eine kleinere Gemeinde. Ein Mann fing an zu weinen. Ich wusste nicht, warum er weint. Am Schluss kam er und hat gesagt, du, ich muss dir etwas sagen. Während du den Satz gesagt hast, hat mich Gott erinnert, ich bin ein Dieb, ich habe ihn jahrelang bestohlen, ich habe den Zehnten jahrelang nicht gegeben. Sobald ich heimgehe, werde ich rechnen. Die ganze Zeit werde ich rechnen und alles auf einmal bringen. Es werden einige tausend sein. Hey, die Gemeinde war innerhalb von Tagen total im Plus. Und konnte wieder bis heute sind sie gesegnet, sie haben nie mehr Minus gehabt. Das habe ich erlebt. So Gott kann, wenn er will, reden, wo er will. Aber Gott wird nicht zu Menschen gehen, die sagen, nee, mein Geld ist mein. Dass ich bestimme, für was es gibt. Dann sagt Gott, bitte bestimme es doch. Ich will es gar nicht. Was Gott will, ist freiwillige Gabe. Und so, dieses Sehen habe ich gelesen, aber lass mich noch ein paar Verse lesen aus der Sprüche. Die Sprüche sind nicht nur Altes Testament, steht zwar im Alten Testament, aber haben nichts mit dem Gesetz zu tun. Sind ewige Wahrheiten, die durch die Weisheit Gottes ausgesprochen wurden. Und da steht zum Beispiel, wer großzügig gibt, der wird immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, ist sogar moderne Übersetzung, also sehr abgestuft, wird immer ärmer dabei. Wer gerne wohltut, wird reich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selber getränkt.
Oder Sprüche 19,17, wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn, und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Wir sollen alle beten, Herr, kann ich irgendwo einem Armen helfen? Viele sagen, hier gibt es keine Arme. Erstmal stimmt es nicht, denn dann hätte Jesus gelogen. Er hat gesagt, es werden immer Arme unter euch geben. Es gibt Arme auch in Deutschland. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Es ist so. Ich kann einzeln mit euch reden, nicht von hier. Herr, brauchst du Geld für irgendeinen Armen? Dann bitte rede zu mir. Leite mich, dass ich irgendwo Gutes tun kann. Hallo, ich bete das öfters und darf es erleben, dass Gott wirklich hilft. Ich lüge euch nicht an. Gott ist mein Zeuge. Er sucht aber noch andere, die gerne helfen möchten. Denn du wirst nicht weniger haben, sondern mehr haben. Ich kann eins sagen, seit ich angefangen habe, großzügig zu helfen, ist mein Konto nie mehr im Minus gewesen. Auch wenn nicht viel drauf ist, auch wenn nur 200 oder 100, kann ich mich nicht erinnern. Wer den Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Sprüche 28, 27. Während wer sät im Segen, der wird auch Segen haben, wird einen reichen Ertrag haben. Und so können wir vieles andere noch lesen. Die Saat, das sind die Gaben. In diesem Fall sind es Gelder oder Gaben, die wir Arme geben. Wenn wir geben, tun wir eigentlich zuerst mal uns was Gutes. Wer Gott gibt, gibt sich selbst. Hallo, widerspricht mir ruhig nachher, wenn das nicht stimmt. Aber ich kann nachdenken über diesen Satz. Wer anderen gibt, der gibt sich selbst. Wer im Namen des Herrn Gutes tut, der beschenkt sich selbst. 100%. Das muss man erst, es muss klicken bei uns, dass wir es merken. Es ist so. Und mein dritter Hauptgedanke und letzter, wie wir im neuen Bund geben sollen. Wie soll ich denn geben? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich meine. Soll ich jetzt mein Zehnte geben? Wie soll ich denn geben? Paulus sagt weiter, jeder gebe, also ist fest, jeder gebe. Wer wenig hat, muss nicht viel geben, der gebe. Jesus war unverschämt nach manche Leute und sagt, hey, der stellt sich beim Opferkasten an und guckt genau, was die Leute reintun. Er guckt hin, was die Leute reintun. Und er sieht, dass eine Witwe 2 Pfennig oder 2 Cent reintut. Und der Herr sagt, sie hat mehr gegeben, wie die ganz anderen, die ihre Scheine kaum reindrücken konnten. Sie hat mehr gegeben, denn sie hat alles gegeben, was sie hatte. Sie vertraut jetzt Gott, dass Gott ihr helfen wird. Hallo, war das nicht unverschämt? Jesus, was suchst du da? Das ist doch anonym, das geht niemand was an, was wir geben. Sagen heute Christen. Das geht niemand was an, geht überhaupt niemand an. Ich und Gott. Es sollte zwar so sein, und wenn es so ist, preist dem Herrn. Aber ich sage euch, diese kranke Beziehung zu Geld sollte geheilt werden heute. Gott will es heilen. Also, erstens sollen wir regelmäßig geben. Regelmäßig, denn Paulus sagt, jeden Sonntag, wenn ihr zusammenkommt, legt etwas zur Seite, dass nicht, wenn die Not da ist, ihr rumzappelt und sagt, wir haben kein Geld. Regelmäßig geben. So, hier hat jemand gepredigt, vor ein paar Jahren aus Amerika. Was hat er gesagt? Ich habe einen Geschäftsmann, sehr reicher Multimillionär. Wir haben gebaut in Amerika und es hat uns viel gekostet. Und er hat immer gesagt, Bruder, eines Tages komme ich, zahle die ganze Schulden. Könnt ihr euch erinnern? Der hat hier geprägt. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn übersetzt. Und er hat gesagt, der reiche Mann kam nie. Inzwischen haben wir die Schulden bezahlt ohne ihn. Aber leider ist der reiche Mann auch nicht mehr im Glauben. Er hat nicht gelernt, regelmäßig zu geben. Er wollte auf einmal 1,5 Millionen bringen, wie viele Schulden wir hatten. Aber er hat nichts gebracht. Er ist abgefallen. Leider. Er ist nicht abgefallen, weil er nicht gegeben hat, das hat er nicht gesagt. Aber leider sind viele so, wenn ich das und das erreicht habe, dann werde ich auch großzügig geben. Dann werde ich die Mission unterstützen. Nebenbei im Juni werden wir 2 Sonntage Missionsgottesdienst haben. Und es ist nicht Zufall. Ich glaube, dass Gott uns etwas beibringen will. Wir müssen viel mehr ein Herz für die Mission haben. Und bitte, betet darüber. Und ihr werdet sehen, Gott will unsere Gaben benutzen für die Mission. Nicht, wenn etwas bleibt, soll ich den Zehnten geben. Nicht, wenn etwas bleibt, kriegt auch Gott dann vom Rest was. Sondern eigentlich ist der erste Zehnte des Herrn, alles ist sein, aber ich verwalte die 90% dann, wie ich empfinde als Christ in Verantwortung vor Gott, für was ich es ausgebe. Und regelmäßig ist deshalb wichtig, weil viele vergessen. Deshalb sagen wir ja, wenn Leute kommen, du, habe ich Zehnte gegeben? Ich glaube, ich habe schon 2-3 Mal nicht gegeben. Kannst du nachschauen? Gucke ich nicht. Ich weiß nicht, wer Zehnte gibt. Geh zum Sekretär. Der muss dann halt nachforschen. Ich weiß nicht, wer Zehnte gibt. Bin vielleicht komisch. Viele Pastoren wissen es. Ich wollte das von Anfang an nicht wissen, weil ich keinen Einfluss habe, wer wie viel gibt. Und den einen bevorzugen oder den benachteiligen, gebt dem Herrn. Ich wünsche es echt. Ich will es auch nicht wissen, wer was gibt. Aber was ich hier sagen will, ganz klar von der Bibel her, der erste Zehnte gehört Gott. Mit 90 darfst du dann einteilen, wie du es empfindest. Als zweites, ehrlich und aufrichtig sollen wir geben. Paulus sagt, nicht aus Zwang, wie du es im Herzen vorgenommen hast. Und das ist mein Text heute. Wir sollen geben, wie wir es im Herzen vorgenommen haben. Nicht aus Zwang, aus schlechtes Gewissen. Gebe ehrlich und aufrichtig, ohne anzugeben. Bei den Pharisäern war es so, sie stellten sich auf die Ecken hin, wo Leute von alle Richtungen, die kommen, sollen sie sehen. Und sie haben angegeben, was sie alles geben. Nein, das ist ihr Motto gewesen. Unser Motto ist Jesu Motto. Der Rechte weiß nicht, was der Linke tut. Wir sollen im Verborgenen echt sein, damit Gott uns segnen kann, auch im Öffentlichen. Wir brauchen in der Gemeinde also eine gute Mischung von Transparenz, wie viel wir für was ausgeben und doch auch eine Geheimhaltung, wer wie viel gegeben hat. Das dürfen wir nie sagen. Auch die, die zählen, wurden verpflichtet und nicht nur der Sekretär, wie alle, wer etwas mitbekommt. Es geht niemand was an, wer wie viel gegeben hat. Es ist uns ganz wichtig, es soll auch geheim gehalten werden, wer wie viel gibt. Weil alle Ehre gehört Gott. Also wir brauchen in der Gemeinde beides. Und mein Geben ist nicht sinnlos, aber zweckfrei. Wenn ich es dem Herrn gebe, dann soll ich vertrauen, Gott wird die zur Herrschaft ziehen, die es falsch ausgeben, wenn sie es falsch ausgeben. Die in der Leitung sind, haben auch eine Verantwortung, für was sie das Geld ausgeben. Und deshalb, ich verfolge damit kein Ziel, außer dass Gott geehrt wird, wenn ich gebe. Und Gottes Reich gebaut wird. Das muss mein Ziel sein. Also es ist ein Unterschied, ob ich gebe, damit ich gesehen werde, ob ich es jedem erzähle, oder ob ich es dem Herrn gebe, damit sein Reich gedeihen kann. Dann drittens, wir sollen reichlich geben. Auch da steht hier, jeder aber gebe, wie er es im Herz vorgenommen hat. Die Korinther haben in ihrem Herzen, sie folgten ihrem Herzen und sie haben großzügig gegeben. Und niemand sollte aus innerem Zwang oder aus schlechtes Gewissen, sondern Gottes Wille ist, dass wir gerne geben, dass wir, so wie im Herzen dir vorgenommen hast, also inspirativ, wenn ich so sagen darf. Dann ein viertes Prinzip, und damit bin ich auch, glaube ich, am Schluss hier, gebe freiwillig und fröhlich. Jeder gebe ohne Bedauern und ohne Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber dazu muss ich noch was sagen. Nicht als Zwang geben, ist eine Seite, sondern aus Liebe geben, ist die andere Seite. Freiwillig, Freude geben. Geben, nicht gegen dein Wille. Nicht sagen, oh, ich gebe aber... Nein. Ein fröhlichen Gebe hat Gott lieb. Was bedeutet das? Könnt ihr es mir sagen? Einen fröhlichen Gebe hat Gott lieb. Fröhlich geben ist ja eine Herzenshaltung. Ein fröhlicher Geber gibt nicht aus Zwang oder Angst oder schlechtes Gewissen, sondern gibt gerne, großzügig. Fröhliches Geben ist großzügig, würde ich jetzt sagen. Fröhliches Geben ist vertrauensvoll, wie ein Kind. Gott wird sorgen, wie ich schon am Anfang sagte. Fröhliches Geben ist auch ansteckend. Wenn jemand fröhlich gibt, der steckt mich an, auch zu geben. Nicht nur das Geben ist also bei Gott wichtig, sondern Gott betont hier in seinem Wort, dass wir es fröhlich machen, weil wir wissen, wem wir es geben. Wir geben es nicht der Gemeinde Trossingen, wir geben es nicht irgendeinem Pastor oder irgendeinem Mitarbeiter oder irgendeinem Bank, sondern wir geben es dem Herrn. Und wenn ich es dem Herrn gebe, gibt jemand, Römer 12, Vers 8, der gebe mit lauterem Sinn. Also ich könnte noch vieles sagen, aber ich habe versprochen, ich sage noch was zu inspiratives Geben. Es gibt ein weiteres Aspekt vielleicht, wie wir geben sollen, inspiratives Geben. Ich persönlich halte das für sehr wichtig, dass wir beten und uns leiten lassen. Neben unseren Zehnten, was will der Herr, wo will der Herr, dass wir geben? Wozu will uns Gott inspirieren? Und mich würde interessieren, ihr braucht es ja nicht auf die große Glocke hängen, aber mich würde interessieren, ob jemand da Erfahrung hat von uns, die wir da sind oder die live zuschauen. Es ist so wichtig, also ich habe da ein paar schöne Erfahrungen gemacht, wo ich einfach dem nachging, was ich empfunden habe in meinem Herzen, wie der Heilige Geist mir etwas aufs Herz gelegt hat und es kam immer wieder, ich soll da oder dort helfen. Und die Empfehlung des Paulus, auf die innere Stimme des Heiligen Geistes zu achten, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Kapitel 9, Vers 7 steht es. Und dann werden wir sehen, wenn wir das machen, dass Gott wunderbar wenig oder viel gebrauchen kann. Meine Anwendung ist, werde ein Geber, der Gott gefällt. Werde du ein Geber, der Gott gefällt. Wie kann ich ein Geber, der Gott gefällt, ist werden? Da warnt Paulus in 1. Timotheus 5, 18, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Aber darüber möchte ich nicht viel, das lese ich nur, der spricht für sich, sagen. Ich möchte zwei, drei Gedanken zu meiner Anwendung sagen. Werde ein Geber, der Gott gefällt. Wenn jeder wiedergeborene Christ, hört jetzt gut her, wenn jeder wiedergeborene Christ sein Zehnte geben würde, überall wo sie leben, in egal welches Land, was denkt ihr, wie viele neue Gemeinden könnte man gründen, wie viele neue Missionen könnte man gründen, wie viele neue Kindergärten und christliche Schulen könnte man anfangen, wenn jeder Christ sein Zehnte nicht für irgendwas gibt, sondern dem Herrn geben würde, ins Haus Gottes. Man kann sich gar nicht vorstellen, was dann passieren würde, welch ein Wachstum stattfinden würde. Und jemand denkt jetzt, oh, er setzt auf Geld. Nein, nein, Gott braucht mein Geld nicht, deins auch nicht. Gott braucht niemandes Geld. Aber Gott hat diesen Weg gewählt, dass durch Geben, oft durch arme Leute, baut er sein Reich. Denkt mal nach darüber. Nicht die Reichen unterstützen am meisten, die Armen unterstützen am meisten. Nicht die Reichen haben große, super Dinge in dieser Welt gebaut für den Herrn, sondern oft sind es Arme, die gespendet haben. Ich könnte auch Beispiele jetzt noch und noch erzählen, die mir einfallen, wo ich persönlich erlebt habe, wie Gott einfachste Menschen benutzt hat, um zu spenden. Als wir gebaut haben, hat es uns auch gut getan, wenn Menschen kamen, sogar Ungläubige, und gesagt haben, Herr Krumbacher, ich bin zwar nicht in Ihrer Kirche, aber hier ist ein Geschenk für Sie, 1000 Euro. Hier ist ein Geschenk für Sie, 700 Euro. Hier ist ein Geschenk für Sie. Es waren nur 50 drin. Aber trotzdem habe ich mich bedankt. Ich habe denen immer einen Brief geschrieben, noch ein Traktat rein, habe mich bedankt. Es haben uns mehrere Menschen, die wir sagen, vielleicht, die sind vielleicht nicht so wie wir jetzt in der Gemeinde, aber sie wussten, dass wir bauen, haben uns auch Geld gespendet. Sie glauben vielleicht anders wie wir. Manche waren ja gläubig. Und dann viele Gläubige haben uns auch gespendet, die gar nicht von unserer Gemeinde waren. So, wir haben tausende Euros, selbst bei der Einweihung 7.300 oder 400 Euro habe ich von Leuten bekommen, einfach von außen,
Die habe ich auch natürlich abgegeben, aber ich kann mich erinnern. Es waren über 7000, die Menschen einfach so gegeben haben in Kuverts, weil sie dankbar waren, dass wir eine schöne Saal gebaut haben zur Ehre Gottes. Also, werde ein Geber, der Gott gefällt. Gott hat gegeben. Er ist unser Beispiel. Er hat gegeben. Er hat großzügig gegeben. Und unser Geben ist wie ein Säen. Und Paulus sagt, sät nicht spärlich, nicht nur ein paar Tropfen, sondern sät im Segen und die erntet im Segen. Gebe aus Dankbarkeit, wäre auch so ein wichtiger, wie ich ein Gebe werde, der Gott gefällt, wenn ich aus Dankbarkeit gebe. Oder geben als Lebensstil. Wenn ich ein Lebensstil entwickeln kann, dass ich einfach sage, hier bin ich Herr, wenn du mich brauchst, klar, jederzeit. Silber und Gold ist mein, spricht der Herr. Mein Zeugnis dazu schnell. Und damit sage ich Amen. Es sind 24 Jahre etwa her, ich mache eine Andacht morgens und lese diesen Vers aus Haggai 2, Vers 8. Das Silber und das Gold gehört mir, spricht der Herr, der Allmächtige. Ich war damals in finanzieller Not. Ich stand nicht gut. Ich habe gesagt, Herr, das erlebe ich nicht. Ich bitte dich, lehre mich, warum erlebe ich es nicht? Ich erlebe das nicht. Du siehst, ich bin ständig im Minus. Ich kann so nicht leben. Bitte hilf mir. Und ich kann nur sagen, langes Zeugnis zusammengefasst, der Herr hat mich erhört. Ich habe vieles lernen dürfen, seit dann, dass ich Gott vertraue. Und wenn ich jetzt nur 50 Euro in meiner Tasche hätte und eine Not wäre und kein Geld auf meiner Bank hätte und Gott sagt, gib's, dann würde ich es geben. Weil Gott hat tausend andere, die mir helfen können. Und wenn nicht, vertraue ich, dann wird es schon Gott machen. Und Gott hat mich auch getestet ein paar Mal und ich habe sehen dürfen, wie wunderbar treu der Herr ist. Und deshalb möchte ich sagen, dieser Vers ist wie so ein Angebot an dich heute Morgen. Gott hat es mir so vor die Augen, eines Morgens, ich lese die Bibel, ich wollte beten und dieser Vers, bong, wie so ein Blitz vor mir. Ich muss sagen, Herr, das erlebe ich nicht. Ich erlebe das Gegenteil. Aber heute, wenn du sagst, Herr, ich möchte ein Geber werden, der dir gefällt, ich bin sicher, dass Jesus dich ernst nimmt. Lass uns aufstehen und beten. Wer möchte beten für die Gabe des Gebens, der darf auch vorkommen. Nicht um es publik zu machen, sondern um einfach es ernst zu machen. Ich glaube, dass noch große Dinge geschehen in dieser Welt. Also ich glaube nicht, dass das meiste hinter uns ist. Ich glaube, dass Gott noch große Dinge vorhat mit uns als Gemeinde. Lass mich das noch sagen. Um auch zu ermutigen. Ich glaube, dass noch große Dinge bevorstehen. Und deshalb müssen wir mit Großes rechnen. Wir sind viel zu kleingläubig. Ich wenigstens war viel zu kleingläubig, aber Gott hat mich ermahnt. Und ich möchte Gott vertrauen, dass er noch große Dinge hat, dass noch tausende Menschen hier gerettet werden. Zu seiner Ehre, nicht zu unserer Ehre. Und wir brauchen jeden Einzelnen, der sich ausrüsten lässt, der bereit ist zu sagen, hier bin ich Herr. In erster Linie nicht Finanzen. Die Korinther haben sich erst dem Herrn hingegeben, so steht es geschrieben, und danach haben sie ihre Gaben gegeben. Wer möchte sich Gott zur Verfügung stellen? Lasst uns beten. Vater, im Namen Jesu beten wir um finanzielle Segen, Herr. Wir wissen, dass du Silber und Gold besitzt. Alles, was in dieser Welt ist, gehört dir, Herr. Alle Schätze dieser Welt sind dein, Herr. Und ich danke dir, dass wir so einen reichen Vater haben, dass wir nie zweifeln brauchen, dass wir vertrauen können, dass du mit deiner Großzügigkeit uns immer versorgen wirst. Du bist Jahwe Jireh, der Herr, der unser Versorger ist. Ich danke dir dafür. Gelobt sei dein Name, Herr, dass du aufstehst und alle deine Feinde müssen fliehen. Halleluja. Danke, Herr. Du siehst, wer finanzielle Not hat heute Morgen. Im Namen Jesu beten wir, Herr, um göttliche Lösungen,
dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst, dass du Menschen berührst, Menschen wirklich versorgst, Herr, dass du eingreifst in ihrem Leben, dass du ihnen hilfst um deines Namens willen. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, wirke in unsere Herzen, dass wir nicht nur mit dem Mund reden, sondern Täter des Wortes sind, dass wir aktiv werden und helfen, da wo du uns hinstellst. Danke, Herr. Danke, gelobt sei dein Name, Herr. Ehre deinem Namen von ganzem Herzen. Danke, dass du uns so reich beschenkt hast, dass wir aus dem geben dürfen, was du uns gegeben hast. Gelobt seist du. Halleluja. Halleluja. Rede mit Gott darüber, was dich angesprochen hat in dieser Predigt. Weihe dich Gott und glaube, dass Gott bereit ist, mit dir Geschichte zu schreiben, mit dir wirklich sein Reich zu bauen. Er will auch dich benutzen, da wo du bist, wo du in deinem Alltag dich bewegst, dass du ein Segen bist. Vielleicht ist dran, nächstes Mal nicht neue Klamotten zu kaufen, sondern zu sagen, Herr, ich habe hier was, ich möchte es jemandem geben, der in Not ist. Herr, lehre mich zu geben. Ich möchte frei werden von mir selbst, von meinem Ego. Auch das wäre nötig, mal zu beten, damit wir nicht nur an uns denken, sondern Herr, wo ist eine Not, wo ich helfen kann? Wo ist ein gutes Werk, wo ich unterstützen kann, zu deiner Ehre? Und wisst ihr, was Hans oder Hänschen nicht lernt, lehrt Hans nimmer mehr. Deshalb ist es ja wichtig, dass unsere Kinder schon lernen, auch was abzugeben. Ich habe richtig mit meinen Kindern geschimpft, als sie klein waren, kam Joachim zu uns und sie haben mit Autos gespielt und die haben die Autos immer nicht mal lassen wollen, dass er spielt. Und ich habe gesagt, ab sofort kriegt ihr kein einziges Auto, wenn ihr nicht eins verschenkt. Wenn noch einmal jemand kommt, ein Freund von euch kommt, darf er eins auswählen. Da haben die gesagt, aber wie verstecken die und die? Ihre Lieblingsautos haben sie gleich versteckt, bevor die kamen. Ich habe gesagt, du kannst eins oder zwei verstecken, aber ich sag dir, der darf wählen. Und wenn du nicht einverstanden bist, alles habe ich gekauft, nehme ich alles weg. Dann war sie bereit. Willst du eins nehmen? Ich habe gesehen einmal, ich lüge euch nicht an, ich habe gesehen, wie einer gesagt hat, hey, nimm lieber den. So sind Kinder, ganz ehrlich. Aber sie haben es gelernt. Nachher durften sie eins mitnehmen. Natürlich darfst du eins mitnehmen. Ist es nicht schön, wenn wir lernen, schon in der Familie zu geben? Ich wünsche uns, dass wir eine gebende Gemeinde sind, dass wir viel mehr noch geben, da wo Not ist, da wo Probleme sind, wo Gott helfen möchte. Amen.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.